habe euch heute Morgen eine Frage mitgebracht, die mich seit im Sommer sehr stark beschäftigt. Was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Das ist die Frage, die wir heute Morgen möchten davon ausgehen. Und ich freue mich, dass ich Teil des Gottesdienst bei euch sein darf. Ich möchte mit euch unter dieser Fragestellung eine Reise machen ins Innere des Evangeliums. Die ersten Christen hatten einen sehr bedeutungsvollen Namen für die Botschaft von Jesus. Sie haben vom Evangelion geredet, wenn sie die Geschichte von Jesus erzählt haben. Die griechische Vorsilbe «eu» bedeutet «schön» oder «gut». Und von dem Begriff «euangelion» ist unser Wort «Evangelium» abgeleitet. Das hört man ja schon. Evangelium bedeutet schlicht und einfach «gute Nachricht». Ein wunderbares Wort, «euangelion», «gute Nachricht». Was genau ist das Gute an der guten Nachricht? Ich glaube, dass die Frage sehr wichtig ist, weil im Laufe der Zeit reduzierte Versionen vom Evangelium entstanden sind, wo das Prädikat «gut» nur bedingt verdient. Und darum ist die Frage, was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht, sehr relevant für uns. Es gibt reduzierte Versionen vom Evangelium, die sagen, du musst das und das machen oder du musst auf das und das verzichten, dann nimmt dich Gott an. Viele Menschen heute halten den christlichen Glauben wegen dieser Version für langweilig und bedeutungslos. Eine andere, sehr populäre Version sagt, Jesus hilft mir, ein besseres Leben zu führen und so richtig Spass zu haben. Ich habe meine Zweifel an dieser Version. Um ein guter Mensch zu sein, muss ich nicht unbedingt Jesus nachfolgen. Ich kann mich auch Ärzte ohne Grenzen anschliessen. Wenn ich Spass haben will, wenn das mein Lebensziel ist, wo sich alles darum dreht, dann brauche ich Jesus nicht. Eine andere Version, die sich unter Christen hartnäckig haltet, lautet, das Leben auf dieser Erde hat keine grosse Bedeutung. Eigentlich ist es nur eine Vorbereitung auf den Himmel. Ich bin mit dieser Version aufgewachsen. Das Evangelium, das ich kennengelernt habe, war ganz aufs Jenseits ausgerichtet. Und als ich ein junger Christ geworden bin und meinen eigenen Weg im Glauben gesucht habe, habe ich gemerkt, das Evangelium, das ich vermittelt bekommen habe, hat merkwürdig wenig mit meinem Leben zu tun. Es kommt irgendwie einfach nicht auf den Boden. Ich habe dann in einer langen persönlichen Reise entdeckt, dass das Leben als Christ mehr ist als eine Vorbereitung auf den Himmel. Ich habe entdeckt, dass das Gute oder gute Nachricht viel mit unseren Bedürfnissen zu tun hat. Und seit dem Sommer beschäftigt mich das mehr als auch schon. Das Evangelium, das ist Gottes Antwort auf unsere tiefsten menschlichen Bedürfnisse. Unser Schöpfer hat uns mit Bedürfnissen geschaffen. Wir haben das Bedürfnis, geliebt zu sein. Wir haben das Bedürfnis, angenommen zu sein. Gottes Antwort auf das Bedürfnis ist seine bedingungslose Liebe, die er hat zu dieser ganzen Welt und zu jedem Einzelnen von uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und in diesen Begriff sind wir alle eingeschlossen. Jeder Mensch, die ganze Schöpfung, der ganze Planet, den Gott gemacht hat. Wir haben das Bedürfnis, glücklich zu sein, zum Beispiel. Wenn du das Bedürfnis hast, glücklich zu sein, musst du dich nicht schuldig fühlen, weil Gott selber hat das in uns hineingelegt. Das ist nicht einfach egoistisch, wenn man glücklich sein möchte. Wir haben ganz viele verschiedene Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, dass das Evangelium die Antwort ist auf diese Bedürfnisse. Ich möchte mit euch heute Morgen eines von diesen Bedürfnissen, die wir alle teilen, näher und näher anschauen. Und zwar das Bedürfnis nach Bedeutung. Wir haben das Bedürfnis, etwas Bedeutungsvolles im Leben zu leisten. Das ist nicht einfach egoistisch. Das ist ein legitimes Bedürfnis, das Gott in uns hineingelegt hat, wo er uns nach seinem Bild geschaffen hat. Das Evangelium sagt, und das ist meine Botschaft heute Morgen, dein Leben zählt, es zählt im Himmel und auf Erden. Meine Frau ist musikalische Grundschullehrerin. Das Highlight vom Jahr ist, wenn vor den Sommerferien Aufführungen sind. Jetzt gerade ist sie mit den Kindern am Üben. Und Lieder am Üben, Choreografien mit Instrumenten. Das sind Erst- und Zweitklässler, die können noch nicht viel, aber sie haben mega Freude. Und dann etwa 80 Papis, Mamis, Göttis und so weiter kommen. Und sie können zeigen, was sie gelernt haben und es dann gut läuft, dann sind die Kinder auch stolz. Die freuen sich mega, wenn Besucher Freude haben und wenn sie klatschen. Warum ist das für Kinder so wichtig? Sie möchten etwas machen, das zählt. Sie haben das Bedürfnis, gesehen zu werden. Sie haben das Bedürfnis, etwas Bedeutungsvolles zu machen. Das Bedürfnis haben wir alle. Wir alle wissen, wie motivierend das ist, wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht. Oder wenn wir für eine Erarbeitung, die wir gemacht haben, Applaus bekommen. Umgekehrt wissen wir alle, es ist sehr schmerzhaft, wenn wir nicht gesehen werden oder wenn wir wie ein Nichts behandelt werden. Ich hatte einen sehr strengen Lehrmeister, den ich Zimmermann gelehrt habe. Ich erinnere mich noch ganz genau an einen bestimmten Tag. Wir waren auf der Baustelle und als wir fürs Mittagessen in die Werkstatt gefahren sind, sagt der Lehrmeister zu mir: Stift, wenn wir nach dem Mittagessen abfahren, fragst du mich, haben wir Schraubzwingen dabei? Weil wir haben Schraubzwingen gebraucht am Nachmittag auf der Baustelle. Und dann hat er gesagt, wenn du vergisst zu fragen, hau dir eins an die Schnurren. Ich wollte schon lange mal eins an die Schnurren hauen. Wisst ihr, was interessant ist an dieser Geschichte? Die bewegt mich jetzt immer noch. Gerade jetzt, wo ich es erzähle. Das ist 40 Jahre her, aber ich weiß es noch ganz genau. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was er in diesen 3 Jahren alles gesagt hat, aber das weiß ich noch. Das prägt sich dir ein. Du bist ein Stift. Du bist es nicht. Mit dir kann man machen, was man will. 10 Jahre später sitze ich mit meinem Vater und meinem Professor an einem Tisch. Wir haben uns getroffen, um das dritte zu besprechen, wohin das meine berufliche Reise geht. Ich habe nach meiner Lehre als Zimmermann Theologie studiert und habe, als ich mit meinem Vater und meinem Professor zusammensitze, gerade mein Nachdiplomstudium beendet. Und jetzt war die Frage, was ist als nächstes dran? Was soll ich mit meinem Leben, mit meiner Ausbildung, wo ist mein Stück Land, das ich beachern soll? Mein Professor war ein sehr strenger Lehrer, aber einer der guten Sorten. Und als wir so miteinander dort gehockt sind, mein Vater, mein Professor und ich, sagt er beiläufig, der Roland hat im Studium gute Fortschritte gemacht, wir werden sehen, ob es lange zum Doktorieren. Ich habe gar nicht gewusst, was sagen, das war nie ein Thema. Offenbar hat er mir das zutraut. Und ich könnte euch vorstellen, das ist aber wie ein Weckli mit einem Schokostängeli. Das hat gut getan. Das war ein Grund, dass ich später wirklich gewagt habe und promoviert habe. Und das hat mir geholfen, dass ein Mensch da ist, der nicht sagt, ich hau dir eins an die Schnurren, sondern der sagt, ich sehe etwas in dir, wo Gott in dich hineingelegt hat. Das hat mir geholfen, mutig zu sein und das Stück Land zu finden und zu beachern, wo Gott für mich hat. Ich glaube, ihr könntet alle Geschichten erzählen, die ähnlich tönen. Gute Geschichten, die gelobt worden sind, die es euch gut hat, wenn Menschen in euch das gesehen haben, was Gott in euch hineingelegt hat. Und schlechte Geschichten, die runtergemacht worden sind und den Schmerz immer noch spüren. Die Geschichten, die wir erzählen könnten, die treffen sich alle an einem Punkt. Wir möchten, dass unser Leben zählt. Wir möchten gesehen und erkannt werden als das, wo wir sind. Wir haben ein tiefes Bedürfnis, ein legitimes Bedürfnis, ein bedeutungsvolles Leben zu leben. Und ich sage es nochmal, das ist nicht einfach egoistisch. Das gehört zu Gottes Design, das gehört zu Gottes guter Schöpfung. Reduzierte Versionen vom Evangelium haben die Tendenz, das Bedürfnis nach Bedeutung zu unterdrücken oder zu vernachlässigen. Das führt dazu, dass wir uns nicht viel zutrauen oder dass wir nur schon Schwierigkeiten haben, das Kompliment anzunehmen. Im Extremfall führt es dazu, dass wir unsere Talente vergraben. Wir kommen uns wertlos vor. Vielleicht verachten wir uns selber. Wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, dann sehen wir dort, dass Gott uns als Menschen ganz anders sieht. Im Schöpfungsbericht hat es einen sehr bedeutungsvollen Abschnitt über den Menschen. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 27. Gott sprach, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild. Das Wort, das im Hebräischen an dieser Stelle verwendet wird, kann man mit Bild übersetzen oder mit Abbild oder mit einer Nachbildung. Wir sind eine Nachbildung Gottes. Wir sind Gott ähnlich. Wir haben ähnlich wie Gott die Fähigkeit zu herrschen und zu gestalten. Und genau das sollen wir nach dem Vers machen. Wir sollen herrschen. Wir sollen herrschen über das, was Gott uns anvertraut hat. Und das Herrschen, das führen wir aus, indem wir schaffen, gestalten, kreativ sind, Neues hervorbringen. Der Auftrag herrschen, der ist ganz wichtig. Der ist in der Unversehrtheit von der ursprünglichen Schöpfung gegeben worden, wo noch nichts von der Sünde befallen war. Und der Auftrag zeigt uns, für was dass wir auf der Erde sind. Der Auftrag, der gilt immer noch. Der Abschnitt hat uns etwas eminent Wichtiges zu sagen über unsere Arbeit. Arbeit ist Würde. Gott hat mit dem Auftrag herrscht, die Arbeit geheiligt, bevor es eine Sünde auf der Erde gegeben hat. Wenn du am Montagmorgen arbeiten, denke ich immer daran, bevor es Sünde gegeben hat, es Arbeit gegeben. Also muss Arbeit gut sein. Ja? Arbeit ist Würde. Klar, wir kennen Arbeit oft als Last, gell? Wir müssen pünktlich sein, wir haben Leistungsdruck, wir haben einen schwierigen Chef. Ich weiß gar nicht, ob es keine schwierigen Chefs gibt. Und trotzdem ist Arbeit Würde. Weil wir die einzigen Geschöpfe sind, die durch Arbeit können herrschen und gestalten und anderen zum Segen werden. Auf der nächsten Seite der Bibel wird präzisiert, was mit dem Herrschen gemeint ist. Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Unser Auftrag ist es, über die Erde zu herrschen, sie zu bebauen und zu bewahren. Ich glaube, dass der Auftrag da, so kurz und knapp, wie er gehalten ist, von grosser Wichtigkeit ist. Er stellt das Bindeglied dar zwischen der Schöpfung und der Zivilisation. Am Anfang ist die Schöpfung. In den ersten Versen vom Schöpfungsbericht steht, dass die Erde ein ungeformtes Tohuwabohu ist, wenn wir das wörtlich übersetzen. Ein Tohuwabohu. Und in das Tohuwabohu, in das ungeformte Chaos, redet Gott sein allmächtiges Wort. Er sagt, es soll Licht werden, die Pflanzen sollen wachsen, wir wollen Menschen machen. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, was macht Gott da eigentlich? Und die Antwort ist, Gott schafft. Und wenn Gott schafft, dann ist Arbeit gut. Durch sein allmächtiges Wort hat Gott den Kosmos geordnet, er hat ihn mit Leben gefüllt. Nach 6 Tagen hat Gott sein Werk da, er schaut es an und sagt, es ist sehr gut. Und dann hat Gott den Mensch in den Garten gestellt und gesagt, du sollst herrschen, bebauen und bewahren. Warum sagt Gott das an dieser Stelle? Gott sagt das, weil die Schöpfung nach 6 Tagen zwar sehr gut war, aber es war noch nicht fertig. Wo Gott den Menschen in den Garten gestellt hat, in die wunderbare Schöpfung, die uns täglich umgibt, hat Gott und Gott gesagt, hat, herrscht, bebaut, bewahrt, hat er zum Menschen im Grunde genommen gesagt, du machst dort weiter, wo ich aufgehört habe. Ich habe dich als einziges Geschöpf mit der Vernunft begabt. Als einziges Geschöpf kannst du herrschen, kannst du gestalten, kannst du Gutes hervorbringen und das macht dich mir ähnlich und darum kannst und sollst du herrschen und gestalten. Nach 6 Tagen ist die Schöpfung sehr gut, aber es ist noch nicht fertig. Wir dürfen dort weitermachen, du darfst dort weitermachen, wo Gott aufgehört hat. Wir sind auf dieser Welt, dass die Welt zu einem Ort wird voller Leben, voller Schönheit, voll Kreativität. Das zeigt uns, dass kein Mensch unwichtig ist. Jedes Leben zählt, weil das Leben aus Gott ist. Das gilt für den Spitzensportler, das gilt für das Kind auf dem Spielplatz, das gilt für den Beeinträchtigten in der geschützten Werkstatt, das gilt für jeden von uns. Eigentlich ist das erstaunlich. Wer sind wir? Wir sind eigentlich ja nur ein Staubkorn im Universum. Die Bibel sagt an einer Stelle, unser Leben ist ein Hauch. Das heisst nicht, dass unser Leben bedeutungslos ist. Es will sagen, so wie ein Hauch vorbeigeht in einer Sekunde oder zwei, ist unser Leben vergänglich und schlussendlich unglaublich kurz. Aber Vergänglichkeit ist nicht das Gleiche wie Bedeutungslosigkeit. Das ist nicht das Gleiche. Vergänglichkeit ist nicht Bedeutungslosigkeit. Wenn Gott uns die Erde anvertraut und uns beauftragt, wir sollen sie gestalten, dann sind wir in Gottes Augen wichtig. Über das wird im Alten Testament immer wieder gestaunt, zum Beispiel im Psalm 8. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Oder wenn ich am Morgen da von St. Gallen da überfahre und ich sehe den Hohen Kasten und ich sehe den Sentis und sehe von hier die Kurfürsten und die schönen Hügel, dann denke ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Du kommst dir so klein vor. Was ist der Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Hören wir da, was Gott über euch sagt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk, hast alles unter seine Füße getan. Wir sind der Staubkorn im Universum und trotzdem so wichtig für Gott. Gott denkt an uns, Gott sieht uns, Gott kümmert sich um uns. Gott hat uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Das sind ganz erstaunliche Ausdrücke, die hier im Psalm 8 verwendet werden. Die Ausdrücke mit Ehre und Herrlichkeit, die werden sonst in der Bibel fast nur für Gott selber verwendet. Nämlich dann, wenn von Gottes Macht und Größe und Herrlichkeit redest. Wir sind gekrönt. In uns leuchtet ein Stück von der Herrlichkeit von Gott auf. Wir sind nicht eine evolutionäre Ansammlung von Zellen. Wir sind im Bild von Gott geschaffen. Da drin liegt unsere Würde, da drin liegt unser Wert. Und das, würde ich sagen, ist doch ziemlich gute Nachricht. Ich habe keinen Grund, von mir gering zu denken. Ja, ich bin ein Sünder, aber ich trage immer noch das Bild von Gott in mir. Wir sind Gottes Geliebtes gegenüber geschaffen, um ihm ähnlich zu sein. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, lass dir durch reduzierte Versionen vom Evangelium das nicht nehmen. Hör auf, gering von dir zu denken. Du bist nicht wertlos. Bist mutig, bist kreativ. Herrsch mit Freude über das Stück Land, das Gott dir gegeben hat. Und auch wir als Gemeinde haben ein Stück Land, das ihr sollt beachern sollt. Ihr seid Kirche im Geist und in Umgebung. Ihr seid das Geschenk von Gott an die Menschen um euch herum. Dienet die Menschen, liebet die Menschen, so wie es von Gott heisst, dass er die Welt so sehr liebt. Und wenn ihr das macht, dann beachert ihr euer Stück Land gut, das ihr zusammen anvertraut bekommen habt. Wenn ihr dient, wenn ihr die Menschen liebt, wenn ihr ihnen Gutes tut, wo immer sich Gelegenheit bietet, dann nehmt ihr den Auftrag, herrscht über die Schöpfung, die euch anvertraut ist. Dann nehmt ihr den Auftrag gut wahr. Es gibt im Neuen Testament einige Bibeltexte, die uns zeigen, wie dass wir unser Stück Land gut beachern können. Im Epheserbrief steht, Kapitel 2, Verse 8 bis 10, ihr seid aus Gnade durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, sondern Gott hat es geschenkt, nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Wir sind Gottes Geschöpfe in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Gott hat uns in Jesus Christus zu guten Werken geschaffen. Er hat im Voraus bestimmt, was das für Werke sind. Das bedeutet, dass Gott sich für dich und für mich ein Stück Land ausgedacht hat und uns sagt, bebau's. Herrsch gut darüber. Mach dort weiter, wo ich aufgehört habe. Es geht im Leben als Christ um viel mehr, als nur in den Himmel zu kommen. Es geht darum, dass wir mit den Werken, die Gott für uns bestimmt hat, unser Leben gestalten. Wir dienen den Menschen, wir ehren Gott, wir warten nicht einfach ab, bis das Ende da ist. lebendiges Christsein hat sich schon immer daran gezeigt, dass Christen das Leben gestalten. Das Leben ist keine Wahrzahl. Das Leben ist ein Stück Land, das darauf wartet, bearbeitet zu werden. Was heisst Herrscher konkret? Wenn ich ins Neue Testament schaue, dann komme ich den Eindruck über, es bedeutet konkret, dass wir gut über unser Stück Land herrschen, wenn wir gut mit den Fähigkeiten dienen, die Gott uns gegeben hat. Dienen ist in der Bibel kein Widerspruch zum Herrschen. Es geht um ein dienendes Herrschen. Gott hat uns in den Garten gesetzt, dass wir ihn bebauen und bewahren. Das Wort bewahren, das dort gebraucht wird, kann man auch mit bewachen, behüten oder mit dienen übersetzen. Das gleiche Wort, das im Schöpfungsbericht für bewahren benutzt wird, wird im Alten Testament für Priester verwendet, die im Tempel Gott und den Menschen dient haben. Das ist das gleiche Wort. Die Bibel entwickelt den Gedanken von einem dienenden Herrscher. Das grösste Vorbild ist Jesus, wo der Diener von uns allen geworden ist. Bebau dein Land mit einer dienenden Gesinnung. Schau das, was Gott dir gegeben hat, als Möglichkeit an, für andere da zu sein. Ob dein Stück Land bedeutet, zu predigen oder Musikunterricht zu erteilen oder Kinder zu ziehen oder ein Bäcker zu sein oder Kaffee anbieten oder Pausenbrötchen streichen oder Zahlen in die richtige Ordnung bringen oder die Fehler vom Chef auszubügeln. Hey, das kommt nicht darauf an. Entscheidend ist, dass es mit einer dienenden Haltung tust. Alles, was wir mit einer dienenden Haltung tun, hat einen Wert. Alles, was wir mit einer dienenden Haltung tun, das wirkt. Weil es ein Teil der guten Nachricht ist, die Gott in die Welt hineinsendet. Wenn du dienst, herrschst du gut über das Stück Land, das Gott dir gegeben hat. Wir alle wissen, Land bebauen kostet Schweiß. Hacken, säen, Unkraut jäten. Das Neue Testament bereitet uns an vielen Stellen davon vor, dass wir Opfer bringen müssen, wenn wir mit unserem Leben einen Unterschied machen wollen. An so einer Stelle ist Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Wenn wir ein Leben führen wollen, das einen Unterschied macht, wenn wir Opfer bringen. Das lehrt uns die Bibel und das lehrt uns das Leben. Wenn du jemanden liebst, der das Leben im Griff hat, kostet dich die Liebe nicht viel. Wenn alles rund läuft und wir eine Grillparty mit Freunden haben, ist es easy, jemanden zu lieben. Nicht gegen Grillpartys, ich freue mich schon, wenn mein Bruder anruft und sagt, es ist wieder genug warm, können wir grillieren. Nicht gegen Grillpartys. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn du jemanden liebst, der in Not ist, der seelische Wunden mit sich herumträgt, dann kostet dich das etwas. Wenn du Menschen ein Freund wirst oder eine Freundin, die gehört haben, du bist nichts und aus dir wird nichts, und wenn die Menschen auf irgendeine Art und Weise verletzt sind, dann kostet dich das etwas. Du opferst Zeit, du hörst ihnen zu, du gibst ihnen Aufmerksamkeit. Ihr Schmerz wird dein Schmerz und du trägst ihn mit und du bringst ein Opfer. Und diese Opfer, die verändern die Welt. An diesen Opfern hat Gott Freude. Viele Menschen glauben, dass sie nur dann ein gutes Leben haben, wenn sie Spass haben. Ich halte das Narrativ für oberflächlich und falsch. Wenn du Opfer bringst, machst du einen Unterschied in der Welt. Du bewirkst etwas im Leben von verletzten und einsamen Menschen. Und das erfüllt dich mit einer Zufriedenheit, die sich mit jeder Form von Spass aufnehmen kann. Das geht viel tiefer. Das erfüllt dich viel mehr als jede Art von Spass. Im Grunde genommen ist dann, wenn wir unsere Bestimmung leben, können wir sagen, wir haben eine Form von Glück gefunden. Der beste Weg, so einen Lebensstil einzuüben, ist, dass wir immer wieder bereit sind, im Kleinen zu wirken und anzufangen. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das mich seit vielen Jahren begleitet und mich motiviert, mein Stück Land gut zu beachern, das Gott mir gegeben hat. Auch wenn es kein grosses Stück Land ist. Jesus sagt Folgendes. Ein Mensch ging außer Land. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dann dem einen gab er 5 Talente Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Talente empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Talente hatte, 2 weitere dazu. Der aber 1 empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der 5 Talente empfangen hatte und legte weitere 5 Talente dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente anvertraut, siehe da, ich habe 5 Talente dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist im Kleinen treu gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Das Gleiche wiederholt sich mit dem, der 2 Talente empfangen hat. Und dann kommt der, der 1 Talent bekommen hat und sagt, Herr, ich habe dein Talent vergraben, da hast du es wieder. Er kommt folgende Antwort über. Du böser und fauler Knecht, du hättest mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm das Talent ab und gebt ihn dem, der 10 Talente hat. Der Mensch, der aus der Landes geht, ist Jesus. Er hat jedem von uns etwas anvertraut. Der eine von uns 5 Talente, andere 2, andere 1. Die Talente symbolisieren unsere Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Sie sind wie ein Stück Land, das wir bearbeiten können. Die beiden, die mit ihren Talenten etwas gemacht haben, werden belohnt. Der mit 1 Talent nichts gemacht hat, wird das Talent weggenommen und dem gegeben, der am meisten hat. Was lehrt uns das? Wer im Kleinen treu ist oder wer im Kleinen nicht treu ist, dem muss nichts Grosses anvertrauen. Er kann nicht damit umgehen und er ist nicht einmal bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Und darum fangen wir im Kleinen an. Wenn wir im Kleinen anfangen, wird Gott uns Grösseres anvertrauen. Wir fangen mit 1 Talent an und Gott gibt uns 2. Und wir sind treu, machen es gut mit unseren 2 Talenten und wir kommen 5 über. Wenn wir bereit sind, immer wieder die kleinen, guten Sachen im Leben zu machen, wird unser Leben für ganz viele Menschen von Bedeutung sein. Ich bin überzeugt, die Welt wird nicht an Konferenz und Empfang verändert. Die Welt verändert sich in den kleinen Opfern vom Alltag von ganz gewöhnlichen Menschen wie du und ich. Wenn du dein Stück Land beacherst, dann mach es gut, gib dein Bestes. Und wenn du siehst, was das im Leben von Menschen bewirkt, dann ist das viel mehr als Spass. Das ist der Grundstoff für ein bedeutungsvolles Leben. Meine Frau ist mir ein Vorbild, wenn es darum geht, das eigene Stück Land gut zu beachern. Sie bereitet dann nach 20 Jahren Berufserfahrung ihre Lektionen gewissenhaft vor. Sie investiert viel Zeit, sie überlegt sich, was kann welches Kind, welches Ton, welchen Ton kann sie spielen, wie bringen wir eine Choreografie zusammen und so weiter. Das hat schon manches Opfer an Zeit gekostet, aber es lohnt sich. Eine von ihren 2 Klässlerinnen hat ihr zum Abschied in der Musikschule einen Brief geschrieben. Den habe ich euch hier mitgebracht. Von Doloren. Und der Brief hat folgendermaßen gelautet. Liebe Frau Hartmeier, darf ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Wenn ich gross bin, möchte ich genauso sein wie Sie, aber psst. Zum Glück sehen wir uns noch auf dem Pausenplatz. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und dass Sie weiterhin gesund und munter bleiben kannst. Deine Loren, PS, ich werde Sie vermissen. Ich habe mich gefragt, wo meine Frau mir das gezeigt hat, was ist da passiert? Ich glaube, die kleine Loren hat gewusst, bei der Frau Hartmeier bin ich gesehen. Da fühle ich mich angenommen. Kleine Opfer können Grosses bewirken. Kleine Opfer können Grosses bewirken. Wenn wir sehen, was daraus wird, dann erfüllt uns das mit einer Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit, das bedeutungsvolle Leben, das ist viel mehr als jegliche Form von Spass. Unsere Musiker dürfen auf die Bühne kommen. Wir gehen bald wieder in eine Zeit, wo wir uns Gott nähern mit Liedern. Wir sind von der Frage ausgegangen, was ist das Gute an der guten Nachricht? Und wir haben gesehen, dass das Evangelium Gottes Antwort ist auf unsere tiefsten menschlichen Bedürfnisse, die wir alle haben. Das Bedürfnis nach Bedeutung, das wir heute angeschaut haben, steht unter all den Bedürfnissen, die wir haben, ganz, ganz weit oben. Es ist nicht egoistisch, wenn wir etwas machen wollen, das bedeutungsvoll ist. Das gehört zu unserer DNA, wie Gott uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, zum Herrschen, zum Bebauen und mit dem zu sagen sein. Und darum möchte ich dir heute Morgen sagen, dein Leben zählt im Himmel und auf Erde. Ich weiss, dass wir manchmal für Gott so hilfreich sind wie ein Dreijähriger, der dem Papi hilft, Pneu wechseln. Ja, nicht vergessen, in einem Monat wieder die Sommerpneu drauf machen. Ja, manchmal sind wir vielleicht gerade so hilfreich. Aber dann können wir wieder etwas Grossartiges leisten. Wir sind voller Kreativität und bringen das Opfer, das anderen zum Segen wird. Das ist unsere Berufung. Und darin liegt unsere Würde. Bebau das Stückland, das Gott dir gegeben hat, gut. Herrsch darüber. Wir sind Segen für die Menschen. Und Jesus wird eines Tages dich in Empfang nehmen und sagen, gut gemacht. Und wenn Jesus dir das sagt, dann geht das viel tiefer, als wenn dir das ein Professor sagt oder sonst jemand, der wichtig ist. Ich wünsche mir, dass wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, dass Jesus mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, gut gemacht, Roland, ich bin stolz auf dich. Hast gut über das Wenige, das ich dir anvertraut habe, geherrscht. Komm, nimm Teil an der Freude von deinem Herr. Das wünsche ich mir. Ich wünsche es euch. Und ich wünsche euch, dass ihr gesegnet sind, wenn ihr euer Stück Land bearbeitet.